Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, mit Herrn Dominik Zörer wieder beisammen zu sitzen. Freut mich, dass du da bist, Dominik. Wie immer am Anfang der Hinweis natürlich, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigem. Und wir werden heute auch über Aktien bzw. über einen ETF plaudern. Da bin ich beteiligt. Wir sind generell wahrscheinlich an allen Produkte beteiligt, über die wir hier plaudern, über Konstrukte wie den MSCI World oder ähnliches. Wenn wir direkt beteiligt sind, dann sagen wir es noch natürlich dazu. Und damit, lieber Dominik, Prösterchen.
Cheers, mein Lieber.
Prost, Prost. Ja, gestern eine Rocket-Dumsky-Kerze.
Jawohl,
ja, Rocket-Dumsky. Eine schöne grüne Kerze und das alles, weil Mr. Jerome Powell beim Jackson Hole angetriggert hat, dass er möglicherweise doch die Zinsen senken wird.
Ja, er bricht zusammen unter dem Druck von Donald Trump und lässt jetzt die Tür offen für Zinssenkungen. Jetzt ist die Frage 25 Basispunkte, 50 Basispunkte, was er machen wird, aber es scheinen Zinssenkungen im Raum zu stehen, im Raum USA. Und das gefällt den Märkten natürlich. Ich finde das ganz spannend, das steht in den Meeting Minutes drinnen.
Okay.
Wenn man die genau liest, dann sieht man, dass da drinnen steht, dass sich die Federal Reserve vom 2% Inflationstarget verabschiedet. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, weil das einerseits bedeutet, dass wir eine Asset Price Inflation bekommen. Meiner Ansicht nach durch die sinkenden Zinsen. Das heißt, Gelder wird in die Assets reinfließen. Kapitalmärkte, Risk-On-Märkte werden steigen, tendenziell eher schlecht für Risk-Off-Märkte. Und ja, ich würde Gold da aber jedoch ausnehmen, weil Gold diese Inflation natürlich riecht und Gold natürlich auch ein sehr, sehr guter Inflationsschutz ist. Wenn wir da nicht vielleicht sogar in eine Stagflation reinlaufen, also inflationäre, also Inflation plus stagnierende Wirtschaft. Und das ist natürlich ein Thema, das schwebt da wie ein Damoklesschwert irgendwie drüber. Und in der Schlagflation ist empirisch bewiesen, Gold das beste Asset mit einer Durchschnittsperformance von 22,3%.
Ja, Gold ist ja auch angesprungen gestern.
Genau.
Also wenn ich mal
Silber natürlich wahnsinnig angesprungen.
Silber wahnsinnig angesprungen, absolut. Ja, also es ist schon extrem spannend, was sich momentan an den Märkten tut.
Ethereum 15%, also Kryptowährungen natürlich, also Risk-On-Markt. Da natürlich ganz vorne dabei.
Ja, ja. Wie siehst du die Gefahr einer Zinssenkung? Ich meine, es ist ja schon so, dass man, wenn man jetzt sagt, die Wirtschaft brummt, wir haben super Wirtschaftsdaten bekommen letzte Woche noch dazu. Sollte man da nicht eher auf der Bremse stehen als?
Genau meine Meinung. Also das ist ja das, was ich auch immer sage. Wir haben uns die letzten 15 Jahre halt einen Schuldenberg aufgebaut. Das wird immer schwieriger. Deshalb müssen jetzt auch die Zinsen sinken, um das prolongieren zu können. Wobei das halt auch nur die halbe Wahrheit ist, weil die Zinssenkungen ja am kurzen Ende passieren und nicht am langen. Am langen Ende wird prolongiert. Und das lange Ende macht der Kapitalmarkt. Und das wird auch einer der wichtigen Punkte sein, wie sich diese Zinsstrukturkurve, die ich ja ewig schon bespreche quasi, am langen Ende entwickeln wird. Weil ich glaube, dass die trotzdem nach oben weiterhin steigen wird. Und es ist halt die Frage, an wen verkauft man die neuen emittierten Schulden ab oder wie prolongiert man die alten? Und das ist so das Kernthema. Und was war deine Frage nochmal? Entschuldigung. Wie ich die Zinssenkung sehe generell, ja. Also ich halte sie generell für das falsche Signal. Vor allem, dass man von dem 2% Inflationstarget weggeht. Für mich ist das der absolute Tod des Mittelstandes in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Denke ich, ist der Mittelstand dann so ausgehöhlt, wenn das alles dann Einzug erhält und in die Geldbörse der Otto Normalverbraucher. Diese Schere von Arm und Reich geht damit noch weiter auseinander, weil alle, die Assets besitzen bei einer Asset Price Inflation, profitieren durch den Cantillon-Effekt natürlich dann auch. Und alle, die keine Assets haben, die ächzen jetzt schon unter Inflation und werden dann nachher noch wird es noch schlimmer werden, wenn man sich jetzt von dem 2% Target entfernt noch dazu. Ich halte das halt für den Normalbürger für ganz, ganz schlecht.
Ich finde es halt spannend, dass man sich von einem Ziel entfernt und kein neues Ziel ausgibt sozusagen, weil ich kann ja sagen, 2,5% ist das neue Normal oder 3% ist das neue Normal.
Ja.
Aber das gibt's halt auch nicht und das ist halt schon.
Wir haben schon seit langer Zeit darüber gesprochen. Ich glaube, das erste Mal vor einem Jahr, dass wir gesagt haben, diese Baseline, dieses 2%-Target muss langfristig gehoben werden, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Genau das sehen wir jetzt auch eintreten. Also ich sehe das als ganz schlechte Entwicklung, weil die Zentralbank hat meiner Ansicht nach ein wichtiges Mandat und das ist Preisstabilität für jeden, für alle in der Gesellschaft und nicht nur für eine privilegierte Klasse, die Assets besitzt, wie wir zum Beispiel. Also ich finde das einfach sehr schade und für mich ist das ein Scheitern der Gesellschaft irgendwo.
Ja, es läuft darauf hinaus, ich habe das eh schon öfters erwähnt, jetzt nicht in den nächsten Monaten und nicht auch hoffentlich nicht in den nächsten Jahren, aber es wird nicht mehr, für mich ist der nächste Krieg, wir haben auch darüber schon gesprochen, kein Krieg mehr, sondern eher ein Aufstand wahrscheinlich.
Ja.
Und das ist halt dann, ja, wenn sich die Klasse erhebt, mal schauen. Aber ich bin sehr gespannt, noch gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das abzufangen, denke ich, da können wir auch in einer anderen Folge gerne drüber näher plaudern. Für mich ist halt eines, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das ist so auch der Blick hinter die Kulissen ein wenig, was hat Jerome Powell jetzt vor? Ja? Will er jetzt da, oder wie will er das Ende gestalten? Ich glaube, bis Mai nächsten Jahres, wenn ich mir richtig in Erinnerung habe, ist er ja noch. Das heißt, kommen jetzt wirklich noch 2, 3, 4 Zinssenkungen oder was? Wie geht es weiter? Also wenn er jetzt die Zinsen, sagen wir, er senkt sie mal einen Viertelpunkt. Wie macht er weiter, wenn er das erledigt hat, deiner Meinung nach?
Ich kann es gar nicht sagen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er so denkt wie ich, dass er sich am liebsten gar nicht heben wird, senken wird.
Senkt er sie, weil er die Macht im Board verloren hat?
Ja.
Meiner Meinung nach auch, ja.
Das ist meiner Ansicht nach der Grund. Und es führt einfach keinen Weg mehr dran dabei. Der politische Druck ist zu groß. Donald Trump tauscht nach und nach auch die Board-Member aus. Nein, sie kündigen natürlich freiwillig, aber ja. Das ist wirklich der Realität
entspricht. Gezwungenermaßen freiwillig.
Ja, genau, steht auf Mann, ist gegangen worden. Ne? Also er verliert halt die Kontrolle über die Fed und da muss man halt auch die Frage stellen, inwiefern das nicht die Märkte beunruhigen sollte, wenn die Zentralbank, die Notenbankpolitik jetzt eigentlich aus der Politik kommt.
Ja.
Das ist ja eigentlich aus gutem Grunde ausgelagert.
Ja, vor allem sehe ich es halt immer mehr eskalieren. Es ist ja auch diese Grenzwählergrenzenverschiebungen da Texas und jetzt zieht Kalifornien nach. Also das ist ja alles kein politischer Stil mehr, der da herrscht. Also schon in Amerika schon gar nicht und bei uns, wir sind eigentlich auf denselben Weg. Deswegen ist es traurig. Ich habe jetzt gerade das FedWatch-Tool aufgemacht hier und man sieht schön, dass wir mit 75% Wahrscheinlichkeit, das ist eigentlich, ich hätte mir da jetzt eigentlich mehr Wahrscheinlichkeit dahinter erwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber da ist jetzt eine Zinssenkung von einem Viertel Basispunkt drinnen.
Ein Viertelprozentpunkt,
ja.
25 Basispunkte.
Ja, genau.
Ja, meiner Ansicht nach, und da bleibe ich halt bei der Meinung, ist es noch immer nicht intelligent, die Zinsen zu senken. Ich wäre sogar für einen Hike, aber das darf ich nicht laut sagen. Aber ja, Ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen. Die Märkte geben es meiner Ansicht nach nicht her. Mit einem fiskalischen Defizit von weiß ich nicht wie viel. Bei dem Defizit-Spending, was man da hat, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Es, die Währung wird so entwerten. Und das will man ja auch. Man will den Dollar runterbringen.
Ja.
Aber das ist halt nur für die Leute gut, die Assets haben. Und man muss halt dann auf irgendeinem sozialistischen Weg dann wieder umverteilen und den Leuten, die nichts haben, Helikoptergeld zukommen lassen, wie auch immer. Aber das ist ja nicht nur in Amerika so. Schauen wir uns mal die Sondervermögen von Deutschland an. Ich meine, da werden die Rufe laut, da wird diskutiert, dass die Pensionisten zu wenig arbeiten. Ich meine, jetzt sind wir nämlich böse, aber in Österreich will man jetzt die Pensionen nicht mehr so stark anheben, dass man da die Erhöhung der Pensionen aussetzt. Also gerade auf die vulnerablen Gruppen dann rüber zu gehen, halte ich für den komplett falschen Weg. Und es gibt genug Leute, die ihr ganzes Leben lang viel geleistet haben und die sich ihren Ruhestand auch verdient haben, die eh schon nicht mehr können und die sollen ihren Lebensabend genießen dürfen, ohne finanzielle Ängste zu haben. Und da versagt die Gesellschaft meiner Ansicht nach jetzt zunehmend, weil der Kapitalismus, der Spätkapitalismus da jetzt überhand nimmt und wir sehen eine Asset Price Inflation, einen Cantillon-Effekt, der das begünstigt. Und ich sehe da sehr schwarz für die nächsten 5 bis 10
Jahre. Kannst du, weil du schon zweimal erwähnt hast, vielleicht kurz sagen, was der Cantillon-Effekt ist?
Der Cantillon-Effekt ist quasi der Effekt, der die Asset Price Inflation begünstigt. Es gibt verschiedene Arten von Inflation und eine ist zum Beispiel die Asset Price Inflation. Die Asset Price Inflation ist halt die hauptsächlich die ganzen Assetklassen wie Gold, Aktien, Immobilien infliert, also inflationiert und dass die halt steigen und das bedeutet quasi alle Leute, die Assets haben, profitieren davon und der Cantillon-Effekt sagt zum Beispiel, wenn jetzt frisches Geld ausgegeben wird, Money Printing, wenn Geld gedruckt wird, neue Schulden aufgenommen werden zum Beispiel, dann ist immer der am nächsten an der Geldquelle sitzt, also am nächsten zum Gelddrucker, profitiert am meisten von dem frisch gedruckten Geld. Und das trickelt dann langsam runter, irgendwann über 5, 6, 7 Stationen vom Investor zum Immobilienbesitzer, zum Geschäftsbetreiber und dann irgendwann zur Privatperson. Aber die am nächsten bei der Ausgabestelle sitzen des frischen Geldes, die profitieren am meisten. Das ist der Cantillon-Effekt.
Okay, Super. Danke dafür. Ja. Ich habe jetzt geschaut, bis Jahresende 2 Zinssenkungen, sagt das FedWatch-Tool voraus. Also mit 46,9% haben wir 2 Zinssenkungen, mit 24% eine, mit 25% drei. Und jetzt glaube ich, im Mai geht er, der Herr Jerome Powell. Ja, das sind wir aber eigentlich auch noch bei den 3,50 bis 3,75. Das wären dann 3 Zinssenkungen, bis er geht.
Es ist ja bei Zinssenkungen, kann es dann oft teilweise sehr schnell gehen. Wenn man sich empirisch anschaut, ist es meistens so, dass man nach der ersten Senkung einen kurzen Cut hat, dann geht es rapide nach unten. Meistens aus dem Grund, weil irgendwas komplett zerbrochen ist. Und ja, also ich sage ja auch, dass man jetzt die Zinsen nicht senkt, weil die Inflation besiegt ist, sondern aus anderen Gründen, ne? Weil irgendein politischer Druck oder was auch immer.
Ja.
Und ich glaube halt, dass wir da in massive Probleme reinsteuern, meiner Ansicht nach. Nicht in Probleme, dass ich sage, der Aktienmarkt verkauft ab. Wie gesagt, also Assetklassen werden dadurch eigentlich gegen Rückenwind. Und man sieht es auch an den Freitagskerzen. Aber ja, also ich sehe da für den Mittelstand, sehe ich da schwarz leider.
Ja. Wir werden es weiter im Blick behalten auf jeden Fall.
Absolut.
Und schauen, was sich tut. Wir werden es im Podcast immer wieder besprechen. Bevor wir zum nächsten Thema übergehen, China, haben wir ein spannendes Thema mitgebracht. Ganz kurz ein paar Hinweise für euch. Und zwar, wir haben Geld und Bier live geplant.
Yes.
Und zwar am 6. September im Ibis Hotel bei der Hilferstraße. Da bitte gerne anmelden, den Link findet ihr in den Shownotes. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Wir würden uns freuen, mit euch persönlich zu plaudern. Wir haben ein kleines Programm vorbereitet. Wir werden nachher Networking machen. Ist sicherlich ganz cool. Dann werden wir hier zwei Hübschen uns on Tour begeben, sozusagen.
Ja, Geld und Bier on Tour.
Ja, Oberösterreich und Salzburg werden wir unterwegs sein. Wir wissen jetzt noch nicht genau wo, aber wahrscheinlich irgendwo am Attersee werden wir ein Meetup machen. Da werden wir euch auch noch versorgen damit. Also schaut gerne in die Shownotes rein, wenn es soweit ist, werden wir euch damit versorgen. Und dann du, lieber Dominik, bist ja auch in Salzburg noch bei einer Podiumsdiskussion und bei einem Stammtisch. Magst du da kurz noch was zu erzählen?
Genau, also bei den lieben Steins, Heli, Laura an dieser Stelle, liebe Grüße. Die Immo Academy hat mich eingeladen, beim Immo Stammtisch in Salzburg dabei zu sein und da bei einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Der Heli Stein wird für Immobilien sprechen, ich werde für Gold und Aktien sprechen und der liebe Daniel Winkelhammer, der CEO von 21 Bitcoin aus Salzburg, wird für Bitcoin logischerweise sprechen. Und da werden wir so eine Diskussion führen über die verschiedenen Assetklassen, über einen Asset-Mix, was halt cool ist in der Kapitalanlage, was Sinn macht und warum das jeweilige Asset halt Sinn macht.
Sehr cool. Ja, und letzte Ankündigung, investing.com, eine Research-Plattform, die wir beide verwenden, bis 6. September noch Summer Sale -65% plus 15% mit dem Link in den Shownotes, also wirklich extrem günstig.
Ja.
Und wer sich wirklich mal genauer beschäftigen will mit denen, die haben auch KI-Portfolios und so weiter, definitiv ein Tipp. Ich glaube, so günstig wird das, nehme ich mal an, weiß ich natürlich nicht, aber nicht mehr geben.
Ja, schon sehr günstig, also das Jahresabo mit den -65%, vor allem diese KI-Portfolios sind wirklich spannend, weil es halt einiges an Research erspart. Und ich schaue mir da schon immer wieder die Aktientipps durch. Ich hadle natürlich nicht stupide nach dem Ding. Aber im Backtest sind die Zahlen, die Performance-Zahlen echt gut. Also ja, das kann man schon lassen.
Definitiv. Also all die Links findet ihr in den Shownotes. Und damit, lieber Dominik, lass uns rübergehen zu China. Du bist ja, wir haben es in der kurz vorgeplaudert, du bist bullish China, hast
ja
du gesagt. Warum?
Ich bin bullish China, weil sie in vielen Bereichen die Technologieführerschaft haben und in vielen auch weiter übernehmen werden. Also man sieht es sehr schön an der Autoindustrie, dass man da vor 10, 20 Jahren eigentlich so nicht geglaubt hätte, dass die Old Economy in Deutschland, die Deutschland groß gemacht hat, dass sie da die Technologieführerschaft abgeben wird. Aber ja, China zeigt es immer wieder. Man braucht sich nur BYD anschauen.
Ja.
Was die für, ich glaube, der billigste kostet 6.000, 7.000 Euro oder so, oder 9, also unter 10.000 Euro, der billigste BYD, ein Neuwagen, ein Elektroauto und qualitativ besser als alles, was man in Deutschland, oder nicht alles, aber schon hochwertig.
Ja, also kein Klumpert.
Genau, Tencent, wir kennen sie, Alibaba Health, ein Unternehmen, das ich sehr, sehr spannend finde, das ist quasi die Apothekenschiene von Alibaba. Und es gibt, ja, du hast eine spannende Aktie vorgestellt auf deinem Kanal vor kurzem, ich auch in meinem Substack. Es gibt schon sehr, sehr coole Aktien, die auch sehr, sehr gut bewertet sind. Also
ja.
Bewertungskriterien von Value-Sicht her, KGVs, die kriegst du in Amerika zum Beispiel nicht.
Ja, Absolut. Sehe ich zu 100% genauso. Und wenn man sich den Hang Seng anschaut, dann sieht man, dass der ein ausgezeichnetes Doppelbottom hier ausgeformt hat bei roundabout 15.000.
Ja, sehr schön, ja.
Und dann wirklich jetzt mit der Melavie an der Schnur gezogen in einem Trendkanal nach oben geht, der wirklich absolut top ist. Und wenn man sich den Wochenchart anschaut, dann sieht man, dass man beim Hang Seng im Gegensatz zu den amerikanischen Indizes vom Top noch weit entfernt ist. Also wir stehen momentan bei 25.340 und die Tops waren bei 34.000 roundabout. Also das ist noch ganz, ganz weit entfernt und ja. Deswegen bin ich auch da sehr bullish auf diesem Hang Seng. Ja. Und wie gesagt, für mich ganz, ganz spannend, du hast schon angekündigt, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Video gemacht dazu, gerne schauen, eine chinesische Aktie, die gerade ausbricht auch. Ein weiterer, keine Aktie, die wir heute mitgebracht haben, sondern ein...
Die übrigens, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, eine wahnsinnig gute Dividendenrendite hat.
Ja, jetzt schon, obwohl die noch sehr tief unten steht. Ja, das ist natürlich...
Weil das habe ich nämlich in meinem Substack noch hinzugefügt, dass man das natürlich, wenn man das überhaupt tradet und dann noch einmal ein kleiner Leverage drin hat.
Absolut, ja. Definitiv. Also das ist definitiv spannend. Und wer halt sagt, Einzelaktien ist mir ein bisschen zu kritisch oder bin ich nicht so der Fan davon. Für den haben wir heute in dieser Podcast-Folge K-Web mitgebracht, also den Crane Shares Trust ETF auf das chinesische Internetaktien. Und wir haben es uns vorher durchgesehen. Du wirst dann nachher noch gleich ein bisschen dazu eingehen. Ich möchte vorher kurz hier zeigen, für die, die auf YouTube zusehen, die charttechnische Situation. Ich erkläre es aber natürlich auch. Wir haben die Spitze gehabt im 2021, wie bei allen Internetaktien natürlich. Da waren wir bei 92. Momentan stehen wir so bei 38. Haben eigentlich seit 2022 über 3 Jahre jetzt eine Bodenbildungsphase hinter uns und brechen aus dieser Bodenbildungsphase gerade aus. Also wir sind hier wirklich gerade in einem Korridor da drin oder am Ausbrechen. Noch ist der Ausbruch, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht vorhanden. Also alles über 40 ist für mich dann charttechnisch schon sehr, sehr bullish und hier habe ich die Rakete eingezeichnet, Rocket Dumsky. Also ja, kann man definitiv mitnehmen. Wir haben es uns natürlich auch genauer angeschaut und haben dann einige spannende Dinge festgestellt, wie du, Dominik, zum Beispiel, dass das eigentlich ein gar nicht so bullish, also vom Consumer Discretionary ist drin und dergleichen mehr. Genau. Also durchaus interessant.
Also es ist aus ein paar Spots verschiedenen Ansichten, Betrachtungswinkeln spannend. Und zwar das eine ist einmal, China ist generell sehr schwer zu investieren. So ein Thema, über das wir öfter sprechen.
Ja.
Wie kauft man chinesische Aktien? Weil du als Ausländer teilweise nur ADRs bekommst. Also, wie heißen die? Depository Rights, keine Ahnung. Das sind halt nur, da hast du dann quasi eine Firma, die irgendwo auf den Cayman sitzt, oder eine Bank, Bank of New York Mellon zum Beispiel, die diese ADRs emittiert und du hast dann quasi das Recht, dass du die Rendite von der Aktie kriegst, du hältst aber nicht die Aktie selbst. Und das ist ein großes Problem, weil du halt nicht wirklich Aktionär bist von der Firma und dementsprechend andere Rechte und Pflichten etc. Das ist das eine Problem. Und das zweite ist, du kannst halt im Rechtsraum China auch nie wirklich sagen, wie schaut es mit deiner Eignung aus und so weiter. Das ist halt immer so eine Sache. Und deshalb ist die Frage, wie investierst du richtig in China? Und da finde ich den Umweg über Optionen sehr spannend, den du oft gehst. Aber da kannst du dann später noch mehr zu erzählen. Mhm. Was auf jeden Fall sehr spannend ist, ist der Sektor-Breakdown, den wir da sehen. Und zwar Communication Services 42,95% Anteil und Consumer Discretionary 39,09. Und das ist so der Major Share in der Aufteilung. Und das finde ich halt spannend, weil du hast halt natürlich bist du technologielastig, so wie jeder Index, aber nicht so extrem wie die USA. Und Consumer Discretionary ist natürlich nicht so extrem gewichtet in S&P 500 oder den anderen gängigen US-Indizes. Daher eine defensivere Aufteilung als in den USA, was mir sehr gefällt. Und ja, China generell halte ich halt für einen absoluten Zukunftsmarkt.
Absolut.
Wer sich länger meine Theorien anhört, der wird wissen, dass ich viel auf Zyklustheorie setze, auch bei Hegemonialzyklen, die sehr lange dauern. Und die USA meiner Ansicht nach schwer im absteigenden Ast und der neue Welthegemon werden die Chinesen werden. An dem geht meiner Meinung nach kein Weg vorbei. Und dementsprechend, wenn ich da heute in solche Vehikel investieren kann, und das sind für mich auch Langfristpositionen, wo ich mir denke, das könnte im Portfolio in 20 Jahren auf jeden Fall Sinn machen, wenn nicht dieses Geschmäckle immer da mitschwimmen würde mit Enteignung und wie schaut die Rechtssicherheit in China weiter hinaus. Aber das ist halt ein Thema, was mich sehr stört.
Genau, ja, vielleicht noch die Klumpenrisiko hat man natürlich schon drin, muss man klar sagen. Wir haben 11,41% Tencent Holdings und 11,30% Alibaba Group. Alles andere ist dann unter 6 beziehungsweise unter 5%. Also man hat dann noch Meituan, Pinduoduo, Tencent Music, Trip.com, NetEase, Und die anderen erspare ich mal von der Aussprache her.
Es ist aber auch von dem Aspekt her charmant, dass man sich nicht um die Einzelaktien kümmern muss, sondern das ist
absolut. Also du hast das Earnings-Risiko halt nicht so drin. Ja, klar, wenn Alibaba die Earnings verkackt, wirst du es natürlich auch im ETF spüren, klarerweise. Aber ansonsten hast du es nicht so drin. Und wie du schon gesagt hast, ich bin beteiligt schon an diesem Unternehmen seit Freitag, seit gestern, habe ich mich da reingekauft sozusagen mit Optionen. Ich habe, um das auch nochmal genauer zu erklären, einen 45-50er Bull-Call-Spread aufgemacht, langlaufend bis Januar 2027. Bedeutet im Prinzip nichts anderes, dass mein Downside-Risiko bei der Prämie, die ich dafür bezahlt habe, ich müsste jetzt lügen, es waren so 1,10, 1,20, $1,20, begrenzt sind in diesem Konstrukt. Dafür aber auch mein Gewinn bei $3,80 begrenzt ist. Ja, also viel mehr, auch wenn der Kebab auf $100 steigt bis 2027, habe ich halt auch nicht mehr davon. Ist für mich aber trotzdem ein schönes Konstrukt, wie ich mit wenig Risiko doch eine Verdreifachung haben kann in diesem Konstrukt, und das ist dann schon wieder schön. Ja.
Das ist eben das, was Optionen da super liefern können, ist eben eine doch super Upside mit 3x. Ich meine, das ist ja nicht nichts, das ist schon eine super Rendite. Und das aber bei begrenztem Downside-Risiko.
Absolut.
Risiko.
Das Downside-Risiko, ja. Also, wie gesagt, keine Anlageberatung, Disclaimer beachten, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir sind hier, glaube ich, schon, also ich mache mich befasst, dass das weiter dort gut brummen wird. Ob das jetzt kurzfristig ist, wie gesagt, deswegen auch die Laufzeit bis 2027, weil ich jetzt nicht weiß, wie die nächsten 2-3 Wochen sich entscheiden, wenn wir haben ja noch immer die 90 Tage.
Die Zölle auf China.
Also die Zölle auf China sind ja im Dauer 90-Tagen-Modus.
Der ewige Zoll, die
Dauerschleife. Insofern muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein, und wenn es da wieder zu gröseln beginnt, kann man da sicher noch tiefer einsteigen. Und vielleicht auch so eine Idee, die ich dann haben könnte, also wenn es wirklich nochmal rüttelt und dieser Bull-Call-Spread an Wert verliert, dass ich dann möglicherweise die Short-Position verkaufe und die Long mit drinnen lasse, mit zusätzlichem Potenzial dann natürlich. Aber das ist schon wieder ein bisschen
Advanced.
Yes.
Aber du hast es angesprochen, Zölle, es gibt ja da auch wieder ein Update, Donald Trump. Magst du da kurz berichten zu den News?
Ja, Möbel, es gibt jetzt dann, also man weiß es noch nicht genau, aber es gibt Zölle auf Möbel, und Indien versucht auf jeden Fall jetzt in den Verhandlungsweg, ich glaube auch Kanada ist ihm jetzt ein bisschen entgegengekommen. Mal schauen, ich glaube, dass es da Einigungen mit China, mit Indien und mit Kanada bald geben wird. Ansonsten, kam sonst noch was raus?
Nein, das war also meines Wissens noch was,
ja. Aber... Genau. Ja, den Rest, ich glaube, mit Zöllen haben wir uns oft genug beschäftigt in diesem Podcast. Womit wir uns auch schon oft genug beschäftigt haben, lieber Dominik, aber wir müssen auch über das plaudern, nämlich künstliche Intelligenz. Da gab es ein spannendes Interview von Sam Altman, dem CEO von OpenAI, der zum ersten Mal das Wort Bubble in den Mund genommen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Endlich kommen auch die CEOs und geben es endlich zu, dass wir da in eine Bubble reinlaufen, wo da drinnen sind, mit mittlerweile schon. Sam Altman hat es in einem letzten Interview, wie du richtig sagst, genauso bestätigt, dass wir da in einer Bubble drinnen sind. Immer dasselbe Thema, diese CapEx, Capital Expenditures, diese Kapitalaufwände, um diese teuren Rechenzentren aufzubauen, mit diesen ganzen H20-Chips von Nvidia, um die KI zu betreiben. Das sind Riesensummen, die da ausgegeben werden, wo in erster Instanz jetzt am Anfang kein Profit entgegensteht. Oder nicht in dem Ausmaß wie bei den Ausgaben. Und am Anfang fallen viele, viele Kosten an. Das ist genauso wie bei der Lassant-Curve, die es in den Rohstoffzyklen gibt. Fallen am Anfang also ganz kurz vielleicht Ausflug zur Lassant-Curve, ist es so, dass du im frühen Stadium Exploration, ganz übertrieben gesagt, die Firma sucht, wühlt im Dreck nach Gold, findet noch nichts, sondern bohrt einfach nur im Boden herum. Und dann irgendwann finden sie ein Deposit, und dann kommt eine Feasibility Study, eine Machbarkeitsstudie. Ist es überhaupt wirtschaftlich, da eine Mine hinzustellen? Gibt es dort überhaupt Straßen hin? Muss ich dort eine ganze Stadt bauen?
Strom, Wasser,
you name it, diese ganzen Themen. Und wie viel kostet es mich, diese Mine hinzustellen? Und macht es überhaupt Sinn, um das aus dem Boden zu holen, was da drin ist? Ist das Deposit groß genug? Und wenn dann das Ganze mit bejaht wird, wenn die Studie positiv ist, dann kommen einmal CapEx, also dann müsst ihr mal Geld in die Hand nehmen, viele Milliarden oder Millionen, wie auch immer, um diese Mine zu bauen, und du hast aber noch keinen einzigen Gramm Gold aus dem Boden geholt, das heißt, du hast keine Einnahmen. Und das ist so quasi, viele Leute denken, bei der Goldexploration ist es so, dass wenn du was findest, ist der beste Zeitpunkt einzusteigen, aber das ist genau so ein Sell-the-News-Event, ne?
Ja.
Wo man sagt, jetzt kommt Capex rein. Das heißt, du brauchst Kohle und dann sinkt das Ding einmal wieder um 60%, 80%, 90%. Und dann erst, wenn es in die Produktion geht, dann steigen sie wieder. Und genau dasselbe gibt es eben bei so KI-Geschichten. Jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, aber das sehe ich halt die ganze Zeit als großes Thema, dass da viele Ausgaben sind und wenige Einnahmen.
Ja, und vor allem, was ich so die Bedenken habe, dass alle jetzt Milliarden investieren und Abermilliarden, und mir ist schon klar, dass so ein Winner-Takes-It-All-Prinzip, ich glaube zwar, dass das bei KI nicht so ganz sein wird, also die ersten 3, 4, 5 werden da schon den Markt mitbestimmen, aber ich sehe halt jetzt massive Ausgaben und man muss das halt jetzt, wenn man es der Großteil der Bevölkerung irgendwie zur Verfügung stellen will, kann man natürlich jetzt nicht die Unsummen verlangen. Also du siehst hier, die Abos kosten 20 Euro zum Teil, dort pendeln sie sich ein und das war es auch schon wieder. Firmen werden dann natürlich ein bisschen mehr zur Kasse gebeten, vermute ich einmal. Aber für mich stellt sich halt die Frage, bis das jetzt zu laufen beginnt. Ich meine, momentan sind die neuesten NVIDIA-Chips die neuesten NVIDIA-Chips. In 5 Jahren sind die neuesten NVIDIA-Chips ganz, also sicher nicht mehr die jetzt in den Zentren liegen, die für Milliarden und Abermilliarden aus dem Boden gestampft werden.
Ja.
Also ich fürchte, diese CapEx auch dahin schmelzen relativ schnell, ohne dass die entsprechenden Einnahmen dagegen stehen. Und ob dann nochmal eine zweite Runde mit Milliardeninvestitionen kommt, das war ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ne?
Ja, am Ende wird es die Zukunft zeigen, schwer zu prognostizieren. Was auf jeden Fall ist, Nvidia bricht jetzt auch der Absatzmarkt weg mit China. Also da ist jetzt dieses Thema, dass China oder der chinesische Präsident Xi Jinping die Unternehmen angewiesen hat, keine H20 Chips mehr von Nvidia zu kaufen, weil die eben irgendwie mit einer Spy-Software oder mit Tracking-Tools von den USA versehen wurden. Und ja, dann wird es halt auch irgendwie schwer, wenn der ganze chinesische Absatzmarkt wegbricht für Nvidia. Aber da steht halt auch noch in den Sternen. Ja, ich sehe uns da halt toppen, aber.
Ja, ich das Top will ich noch nicht ausrufen, das
meiner
Meinung nach zu früh.
Aber
wir haben jetzt definitiv dann die Earnings von Nvidia am Mittwoch, die anstehen, nachbörslich. Also das wird definitiv sehr, sehr spannend. Jason Wang versucht ja händeringend mehr Ausfuhren nach China zu bekommen. Ich meine, wir stehen natürlich schon extrem hoch. Nichtsdestotrotz hält sich die Nvidia-Aktie ganz gut. Natürlich jetzt in letzte Woche, wann war es? Am Dienstag.
Umsatzprognosen gehen halt die ganze Zeit zurück.
Ja. Das ist natürlich
seit vielen Quartalen schon.
Ja, also da werden wir schauen, wie sich das ausspielen wird. Die Earnings, ja, mal schauen. Also ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen, man kann eh nur spekulieren. Wir werden es dann in der nächsten Podcast-Folge, denke ich, besprechen. Aber prinzipiell siehst du das wie Sam Altman oder sage ich, weil ein bisschen natürlich, er hat es nicht so formuliert, dass die AI-Bubble vorbei ist, sondern er hat gesagt, es werden viele Investoren ihr Geld verdienen, die jetzt in so kleinere Glitschen investieren halt.
Ja.
Natürlich auch mit dem Hintergedanken, glaube ich, Panik zu machen und lieber das Geld zu OpenAI zu tragen, als in irgendwelche kleinen Kitchen. Also, ja, mal schauen.
Also es ist sicher nicht ganz uneigennützig, was er da sagt. Das denke ich schon noch, dass er sich da hinstellt und hofft, dass da vielleicht ein bisschen mehr zu OpenAI fließt. Er hatte den ChatGPT-5 Release hat er irgendwie komplett verkackt. Das Tool ist nicht das, was es vorgibt zu sein oder was alle erwartet haben. Ist ja teilweise sogar hat es Gerüchte gegeben, sie verzögern den Release von ChatGPT-5, weil das Tool so mächtig ist, dass es die ganze Welt so gravierend verändert. Also das kann man den Leuten mal
nehmen. Ich habe so ein bisschen Alexa-Vibes, weil die Alexa ist rauskommen und dann immer mit jedem Update dümmer waren. Und das habe ich jetzt bei ChatGPT, also in meiner Meinung nach ist ChatGPT-5 ja in manchen bisschen Bereichen besser, aber ansonsten...
Ja, weltverändern ist es jetzt nicht.
Nein.
Aber was ich ganz spannend gefunden habe, ist, dass Sam Altman in dem Interview auch eines gesagt hat, und zwar, oder es war, glaube ich, kein anderes Interview, er sieht drei Risiken und das dritte Risiko, also drei KI-Risiken, und das dritte, was er gesagt hat, das habe ich ganz spannend gefunden, und zwar, dass sich Leute von, und er merkt das jetzt zunehmend schon, von ChatGPT so abhängig machen, dass sie selbst privat ohne ChatGPT keine Entscheidungen mehr treffen können. Und er sieht das Problem darin, dass die Leute so viel mit ChatGPT zu tun haben, erst einmal, wenn es dann weg wäre, aus welchem Grund auch immer, oder nicht mehr erreichbar für alle, weil zu teuer, nicht verfügbar, was auch immer, oder es stürzt ab, Blackout, keine Ahnung, dass die Leute dann verlernt haben, Entscheidungen zu treffen, so wie wir heute andere Skills verlernt haben, keine Ahnung, Karotten anzupflanzen, was auch immer, Wildschweine zu erlegen. Und dass man halt dann keine Entscheidungen mehr treffen kann.
Wildschweine zu erlegen.
Kannst du Wildschweine erlegen?
Ja, ja.
Ja, okay, sehr gut. Bist du so ein Bauer aus dem Burgenland. Aber auf was ich hinaus will, ist, dass ich finde, ich kann dem sehr viel abgewinnen, dass er sagt, er sieht das als Risiko, weil wir uns zunehmend da einfach in die Hand der KI begeben und wenn wir da nicht mehr fähig sind, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen ohne ChatGPT, dann finde ich das sehr bedenklich, weil du musst da denken, das geht ja bis in die CEO-Ebene rauf. Dann werden Unternehmensentscheidungen teilweise, was ist, wenn der CEO nur mit ChatGPT fragt?
Es wurden ja die Zölle mit ChatGPT berechnet.
Ja, genau. Das ist ja auch bedenklich, oder? Ich meine, die arme Pinguininsel. Das ist
die Pinguininsel wurde bestraft für ihre Dings. Ja. Übrigens nur kurz, um zu den Wildschweinen zurückzukommen. Wenn du so ein Bild im Kopf haben willst, wie ich Wildschweine erlege, dann hast du, brauchst du nur Obelix mal so ein bisschen dir vorstellen und dann so zwei.
Ja.
Ach, Wahnsinn. Ja, naja,
so ich bleib beim Zaubertrank.
Ja, Prost, Prost. Ah ja, wir blödeln schon wieder herum. Ein Thema habe ich noch, Dominik. Und zwar ein sehr, sehr ungewöhnlicher Eingriff hat letzte Woche stattgefunden. Ich glaube auch gestern oder vorgestern, wenn ich da alles lösche. Nämlich die US-Regierung beteiligt sich mit 10% an Intel.
Ja.
Und zwar im Rahmen eines Deals, der Zuschüsse gegen Firmenanteile eintauscht. Ja. Ein sehr ungewöhnlicher Schritt definitiv zwischen Politik und Wirtschaft. Wie siehst du das? Ist das die neue staatliche Industrieförderung? Ist das politischer Einfluss auf die Chipmärkte? Ist das langfristig? Wie siehst du das langfristig für Governance und für die Märkte?
Ich finde es extrem spannend. Wir sind in einer Zeit, die haben wir in den Aktienmärkten so noch nie gesehen, meiner Ansicht nach. Und vor allem, das ist ja nicht der erste Deal. Es ist eben einer vorausgegangen. Und zwar haben die Chipfirmen gesagt, sie geben 15% ihrer Revenues an die US-Regierung ab, wenn sie weiter nach China exportieren dürfen. Und auf einmal geht's wieder. Auf einmal ist der Exportstopp aufgehoben. Und da sieht man, es geht um Geld. Es geht ums Deal machen. Es geht hier, die US-Regierung hat da auch ein bisschen umgeschwenkt und hat gesagt, okay, wir können strategisch es auch so machen, dass wir China eigentlich von unseren Chips abhängig machen und dann dabei sogar mitverdienen. Und dass man dann nachher die Chinesen dann irgendwo in der Hand hat wegen der Technologieführerschaft. Man gibt ihnen nur die schwächeren Chips, die besten behaltet man im Land und man macht sie da abhängig von der Technologieführerschaft. Ob das zu kurz gedacht ist, das werden wir in der Geschichte dann beurteilen können, weil ich glaube, dass die Chinesen technologisch da überholen werden, auf lange Sicht. Aber ich kann schon verstehen, warum das Sinn macht. Und zurück zu Intel, das ist halt der nächste Ausläufer in die Richtung, dass man sagt, okay, besser die Regierung im Boot mit einem Donald Trump, der da umrührt, extrem, dann passiert mir vielleicht weniger bei irgendwelchen Sanktionen. Also das verstehe ich schon, dass man sich da den härtesten Player am Schachbrett da auf seine eigene Seite holt. Ja,
also ich finde es spannend. Ich habe ein kurzfristiges Trading-Exposure in Intel aufgebaut, um da vielleicht zu profitieren, weil Intel auch charttechnisch meiner Meinung nach vor einem extremen Ausbruch stehen könnte, weil man da wirklich in der Bodenbildungsphase ist, gerade auch, und dabei roundabout 26, 27, gut, man müsste das letzte Gap schließen und die Aktie ist ja wirklich verprügelt worden, das muss man ja schon dazu sagen, aber ja, wenn das wirklich sich nach oben auflöst,
das
Mutter aller Gaps, was war das? Nein, eine Mutter aller Gaps nicht, da gibt es schon Ärger, aber das war das ein groß. Gap von 26% bei einer Aktie wie Intel, muss man halt dazu sagen.
Also 26% Gap, was ist da passiert?
Ja, Earnings.
Wahnsinn.
Earnings. Ne? Und man ist, charttechnisch finde ich es aber spannend, weil man Unterstützung hat bei roundabout $17, $18, $19, da an den Dreh und oben könnte es dann spannend werden. Also ich habe ein kurzfristiges Trading Exposure, du siehst auch schön im Wochenchart, wie der Umsatz bei Intel auch ansteigt ordentlich. Also definitiv hier
gigantisch.
Denke ich, könnte es dann möglicherweise dann, wenn die Verkäufer aus dem Markt sind, durchaus spannend werden und wenn jetzt die US-Regierung einsteigt, mal schauen. Ist ein kurzfristiger Gameplay auf diese News auch, muss ich ganz offen ehrlich dazu sagen, plus bisschen News und charttechnisches Trading. Also ja, definitiv vielleicht spannend. Genau. Gut. Ja, dann hätten wir die wichtigsten Themen für die Woche durch. Hast du noch irgendwas von deiner Seite?
Nein, also bin ich eigentlich auch durch. Edelmetalle schlagen auch gut an, gefällt mir gut. Sehr spannend könnten jetzt noch die Kryptowährungen werden, wie das weitergeht. Ob wir da jetzt noch drüber brechen über diese langanhaltende Trendlinie und werden wir sehen. Aber
du hast ja bei Bitcoin die Trendlinie.
Ja, genau, Ethereum hat All-Time High gemacht, ganz knapp, mit 4.800.
Ist schon All-Time High, ja.
Ja.
Okay, cool.
Ganz knapp.
Ich habe ja gesagt, bei 5.000 verkaufe ich die Hälfte meiner Ethereum-Position, die eh sehr klein ist. Also die
bedeutungslos ist
eigentlich. Okay. Was sagst du, Ethereum?
Es kommt darauf an, ob wir jetzt wirklich in den Bullenmarkt eingehen. Ich habe jetzt ein Strategiepapier analysiert von Steven Miron. Der quasi über die, ja, das ist jetzt dauert zu lang, um das zu erklären. Es gibt ein super Video von Ronald Peter Stöffler, der das erklärt hat, den ich übrigens im Interview habe nächste Woche, oder übernächste Woche. Und da geht es halt um die Funktion von Reserve-Assets und ob jetzt Bitcoin ein strategisches Reserve-Asset wird etc. Wenn wir da jetzt weiter in die Richtung gehen, dann wird der Kryptomarkt auch weiter steigen, weil eben zum Beispiel die Stablecoins mittlerweile der 18. größte US-Schuldner sind, also der 18. größte Käufer von US-Staatsanleihen. Es ist für die US-Regierung einfach zu komfortabel, alles das Ganze krachen zu lassen. Das heißt, man wird es weiter stützen und incentivieren und dementsprechend sich es weiter steigen.
Also soll ich nicht bei 5.000 verkaufen?
Das, du mach, was du glaubst.
Jetzt wieder Rosalulu.
Du kannst natürlich eine Consulting-Stunde bei mir buchen, dann können wir das durchgehen.
Eine Consulting-Stunde. Ich glaube, dass so, meine Ethereum-Position ist so klein, dass ich alles verkaufen müsste, wahrscheinlich für deine Consulting. Ich weiß, du bist nicht billig.
Weißt wahrscheinlich noch keine Consulting-Stunde bei mir gehabt, das ist alles.
Ja, ich habe schon ein bisschen bei der Edelmetall-Masterclass war ich ja dabei, das läuft ja hervorragend. Ne?
Ja, ich denke auch, kannst du wieder ein paar Consulting-Stunden leisten.
Da kann ich mir ein paar leisten, ja, schauen wir mal. Aber noch sind es Buchgewinne, das muss man nicht, ja, das darf man nicht vergessen. Stimmt, ja. Ja, absolut. Super, Dominik, dann danke, hat wieder Spaß gemacht.
Das danke Bier dir.
Ist auch schon fast wieder weg. Danke auch euch fürs Zuhören und Zusehen. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und wie gesagt, in den Shownotes findet ihr alle Punkte nochmal aufgelistet. Wir freuen uns, wenn ihr im Raum Oberösterreich wohnt und wir uns dort am Attersee dann treffen, vielleicht auf ein paar Bier.
Ja, das wäre super cool, ja, dass man die Community mal ein bisschen näher bei sich hat und vor allem Oberösterreich, Salzburg. Weiß ja nicht, wer uns da zuhört, aber das wäre ganz spannend. Das würde mich sehr freuen, wenn man da das ein oder andere Gesicht sieht.
Super. In diesem Sinne, abonnieren und alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao.